Herzlich willkommen bei The Monday Talks, Gespräche unter FreundInnen. Ich bin Alina und ich spreche jede Woche mit verschiedenen GästInnen über feministische Themen und alles, was uns im Moment so bewegt. Heute mit dabei ist Pauline Stockmann. Pauline ist klinische Psychologin und klärt nicht nur über mentale Gesundheit auf, sondern hat sich auch zum Ziel gesetzt, das Stigma zu zerbrechen. Das macht Pauline einerseits mit beeindruckenden Vorträgen, so habe ich sie auch kennengelernt, auf Social Media, mit Online-Coaching, eigenem Programm und sehr bald auch mit einem eigenen Buch. Und wer jetzt denkt, wow, wie schafft sie das alles? Es gibt noch mehr. Pauline macht nämlich auch gemeinsam mit Adina jeden zweiten Montag den Psychologie-Podcast Mindmates. Wir sprechen heute nicht nur über Paulines Arbeit und ihr neues Buch, sondern auch über narzisstische Männer. Denn mittlerweile nennen wir, und mich auch eingeschlossen, Männer sehr oft Narzissten, ohne genau zu wissen, ob das überhaupt stimmt. Darum wollte ich heute Paulines Expertinnenwissen nutzen, um zu fragen, wie wir Narzissten erkennen. Was ist der Unterschied zu den ganz klassisch toxischen Männern? Und ist das überhaupt wichtig? Oder gibt es vielleicht einfach universelle Red Flags, die für alle gelten? Vielen Dank, dass du heute dabei bist.
Ich freue mich, bei diesen Worten werde ich ja ganz rot.
Ich liebe das auch immer in der Podcast-Vorbereitung zu recherchieren, was die Leute alles machen. Also ich wusste ja schon sehr vieles von dem, was du machst, aber das hat mich trotzdem nochmal umgehauen. Also es ist wirklich viel. Ich verlinke euch auch alles. Webseite, Instagram, den Podcast, alles, was ihr braucht. Und über das Buch sprechen wir gleich nochmal länger. Aber zum Einstieg einmal. Woran erkennt man Narzissten? Was macht die aus?
Also erstmal finde ich ganz, ganz, ganz wichtig zu sagen, dass eine Diagnostik einer Persönlichkeitsstruktur oder einer Persönlichkeitsstörung etwas ist, was im psychotherapeutischen Rahmen stattfindet. Das ist nicht etwas, was einfach so gewürfelt wird. Und auch in der Psychotherapie, also in der Diagnostik, passiert das auch nicht im Rahmen einer Stunde, sondern ist wirklich eine ausführliche Diagnostik. Also es ist nichts, keine Diagnose, mit der einfach so um sich geworfen wird, weil eine Persönlichkeitsstörung ja nicht etwas ist, was mal vorkommt, sondern wirklich ein überdauerndes Muster beschreibt. Ja, also es ist was sich wirklich immer und überall zeigt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie, ich gehe nicht so oft feiern, aber wie so ein DJ-Schaltwort. Heißt es Schaltwort? Ich weiß noch nicht mal, ob das Schaltwort heißt, Alina. Aber eine gesunde Persönlichkeit hat ganz viele verschiedene Regler und kann diese hoch und runter stellen, je nach Situation, je nach Kontext. Also zum Beispiel, wenn wir eine Keynote halten, du hast gerade schon gesagt, ne, wenn wir einen Podcast aufnehmen, wenn wir uns fachlich unterhalten, dann müssen wir ja irgendwie auch das Gefühl haben, dass es wichtig ist, was wir sagen, dass es richtig ist, was wir sagen. Wir können nicht die ganze Zeit nur hinterfragen und denken, oh, habe ich das jetzt richtig gesagt? Das heißt wahrscheinlich, sind da auch narzisstische Persönlichkeitsstrukturen an. Also der Regler ist nach oben geschoben. Wenn wir dann aber das Recording ausmachen und uns abcatchen und uns unterhalten, dann ist wahrscheinlich der narzisstische Regler wieder runtergefahren. Und dann kommt ein anderer Regler hoch, wo wir eher uns liebevoll begegnen, wo wir in Beziehung stehen. Ja, und so passt sich eine gesunde Persönlichkeit je nach Kontext an. Eine Persönlichkeitsstörung bedeutet, dass nur ein Regler da ist. Und nur dieser Regler kann quasi bedient werden. Ja, also eine Persönlichkeitsstörung ist nicht mal da, sondern ist wirklich stabil, über Zeit und situationsübergreifend. Das finde ich so, so wichtig zu sagen, damit wir eben unterscheiden zwischen, jemand ist einfach mal ein Arschloch und das müssen wir auch nicht bagatellisieren, die Konsequenz erleben trotzdem wir und die ist scheiße, ja, und einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder jeder anderen Persönlichkeitsstörung. Und das finde ich, deswegen habe ich jetzt gerade mal kurz ein bisschen ausgeholt, super, super wichtig zu sagen, damit es eben nicht so inflationär verwendet wird. Und bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sind trotzdem bestimmte Merkmale gegeben. Also da ist ein ganz grandioses Gefühl für die eigene Wichtigkeit. Also da ist ein Größengefühl in Bezug auf die eigene Bedeutung. Und da sind ganz viele Fantasien über die Macht, über das Geld, Ruhm, Anerkennung, Schönheit oder auch der idealen Liebe. Und da ist ganz viel Bedürfnis nach übermäßiger Bewunderung. Da ist auch so eine Anspruchshaltung für oder fast schon auch so eine unbegründete Erwartung für besonders begünstigtes Verhalten. Also irgendwie auch so ein Anspruch. Ich muss besonders behandelt werden und meine Bedürfnisse sollten automatisch immer gedeckt werden von meinem Gegenüber. Gleichzeitig wird auch ganz viel so zwischenmenschliche Beziehungen ausgenutzt, um die eigenen Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig besteht da auch ein Mangel an Empathie für das Gegenüber. Also da ist schon ein ganzes Sammelsurium, auch oft zum Beispiel Neid oder ganz arrogantes Verhalten. Ja, und da ist eben Sammelsurium an Merkmalen im Verhalten, im Zwischenmenschlichen, was eben nicht nur manchmal vorkommt, sondern immer. Jetzt habe ich einen ganz schönen Monolog gehalten, es tut mir leid.
Aber super spannend und auch super wichtig für die Einordnung erstmal, weil das war mir nicht klar, dass Narzissten, ich gender heute mal nicht, immer narzisstisch sind. Also, dass sie das in allen Lebensbereichen sind, weil ich kenne das natürlich.
Wenn wir über die Störung reden, ne?
Ja. Ich kenne das natürlich vor allem aus dem Zusammenhang und darum gendere ich auch heute nicht. Ich kenne das natürlich vor allem mit häuslichen Gewaltbeziehungen, wo Männer Täter sind. Das heißt nicht, dass immer nur Männer gegenüber Frauen Gewalt ausüben. Es gibt auch andere Konstellationen, aber das ist die, mit der ich mich befasse.
Und natürlich gleichzeitig, es gibt auch narzisstische Frauen.
Absolut.
Auch ganz wichtig.
Absolut. Aber ich finde es total spannend, weil man da ja dann immer denkt, so innerhalb von so Beziehungen kommt das dann raus. Aber das heißt ja, dass diese Menschen überall narzisstisch sind. Also auch auf der Arbeit, in Freundschaften.
Genau.
Fällt uns das da vielleicht schwerer zu erkennen, dass die Menschen Narzissten sind? Weil ich, also so im alltäglichen Sprachgebrauch höre ich das vor allem in Dating-Zusammenhängen.
Ja, also ich meine, oft ist das ja auch etwas, was als Positives betitelt ist. Also wenn du jetzt irgendwie einen CEO nimmst, der eben eine totale Wichtigkeit in seiner Firma hat, also dann ist das halt wahrscheinlich etwas, was in dem Moment nicht negativ auffällt. Wenn du dann aber ein bisschen mit der Lupe rangehst und schaust, wie gestaltet er zwischenmenschlich, er oder sie, zwischenmenschliche Beziehungen, wie sieht er sich in verschiedenen Situationen, wie schätzt er kontextübergreifend seine Wichtigkeit ein, dann kann man es wahrscheinlich sehen. Und gleichzeitig, um irgendwie ein Riesenunternehmen zu führen, braucht man wahrscheinlich auch hohe narzisstische Anteile. Also das ist dann wahrscheinlich auch in dem Moment gar nichts Schlechtes, sondern total hilfreich. Wenn die Person dann aber eben den Regler nicht runterfahren kann, wenn er oder sie zum Beispiel zu Hause mit in einer Beziehung oder mit Kindern ist, dann ist es halt in dem Fall wieder schädlich, weil da sollten halt andere Regler angehen.
Was würdest du sagen, sind so typische Warnsignale, wo du als Expertin zumindest aufhorchst und denkst, oh, ich glaube, hier könnte eine narzisstische Persönlichkeit vor mir stehen?
Ja, ich glaube, also dieses Grandiose, was man so kennt, ne, so dieses grandiose Auftreten und so dieses starke Bedürfnis nach Wichtigkeit und nach Bewunderung und eben auch in Wechselwirkung mit der fehlenden Empathie für das Gegenüber und so dieses Miteinbeziehen, wie das Gegenüber sich wirklich fühlt und das eben auch wirklich fühlen können und in Betracht ziehen und so einen Perspektivwechsel durchzuführen, das ist halt dann für eine narzisstische Person einfach unfassbar schwierig und auch nicht gewählt schwierig. Also im Sinne von, ich will's nicht übernehmen, sondern ich kann es nicht. Ich kann diesen Perspektivwechsel wirklich nicht durchführen. Und da ist eben auch dieser Unterschied zu, oh, jemand ist gerade einfach nur scheiße, egoistisch oder ne, sieht nur die eigenen Bedürfnisse, das ist dann in dem Moment gewählt. Eine narzisstische Person hat wirklich nur einen Regler.
Richtig spannend. Richtig spannend. aber was würdest du sagen, hilft uns, damit besser umzugehen? Weil wenn du das so erklärst, dann denke ich natürlich, dann habe ich direkt ein bisschen Mitleid. Und das gehört ja auch dazu. Also wenn es wirklich einfach gar nicht da ist, Empathie empfinden zu können, dann ist es natürlich super schwierig. Ich habe auch schon öfter gehört, dass Narzissmus schon auch einen Zusammenhang zu einer Depression hat. Also dass es Narzissten gar nicht, wir haben das immer so die Vorstellung, denen geht's toll und leben das allerbeste Leben und finden alles an sich nur super. Aber so ist es ja gar nicht zwangsläufig, oder?
Überhaupt nicht. Also narzisstische Personen sind ja auch super leicht kränkbar. Also weil wir denken immer, eine narzisstische Person hat so ein ganz starkes Selbstwertgefühl und so einen ganz stabilen Selbstwert. Und eigentlich, also was Menschen mit Narzissmus assoziieren, ist so ein zu viel Selbstwert. Aber eigentlich ist das Gegenteilige der Fall. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein ganz zerbrechlicher Selbstwert mit einem ganz goldenen Käfig drumherum, mit einer ganz dicken goldenen Mauer, damit dieser kleine Selbstwert eben noch geschützt wird. Und deswegen ist halt oft so dieses äußere Auftreten ganz souverän und überlegen. Aber das ist eigentlich nur, weil das Selbstwertgefühl eben instabil und brüchig ist. Und das ist eine Art eben der Selbstwertregulation. Also die Anerkennung von außen ist notwendig, um sich überhaupt halten zu können. Und deswegen wird dann zum Beispiel Kritik, ist oft, also ne, narzisstisch kränkbar, also narzisstische Personen sind dann eben ganz schnell, fahren ganz schnell hoch und so, weil das halt wirklich in dem Moment ganz existenziell ist. Und ich finde deswegen auch so wichtig, dass wir über die Entstehung und auch über die aufrechterhaltenden Faktoren von dieser Persönlichkeitsstörung sprechen und die Hintergründe, weil es ist schon wichtig auch, dass wir anerkennen, dass es eine Persönlichkeitsstörung ist, die nicht selber gewählt ist. Und gerade entsteht eben sowas, alle sind narzisstisch, also in Anführungszeichen, ein Arschloch ist automatisch ein Narzisst, eine narzisstische Person. Und ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass wir da differenzieren. Und das bedeutet nicht, dass wir das Verhalten bagatellisieren. Also, dass wir die Konsequenzen, die erlebten Konsequenzen, die unfassbar schädlich sein können, für Menschen in dem sozialen Umkreis einer narzisstischen Person, dass wir die entschuldigen. Das überhaupt nicht. Aber dass wir trotzdem über die Persönlichkeitsstörung aufklären und auch entstigmatisieren, weil gerade entsteht etwas, was unfassbar schädlich ist für die Behandlung von narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, weil es einfach, ja, einen total schlechten Ruf hat und total stigmatisiert wird und das macht die Behandlung nicht einfacher.
Ja, weil wir gerade auch beim Thema Behandlung sind, das klingt für mich ja auch schon wieder hoffnungsvoll. Also gibt es doch auch einen Weg daraus? Können Narzissten doch auch irgendwann funktionierende romantische Beziehungen führen, funktionierende Freundschaften führen? Ist das möglich innerhalb dieser Persönlichkeitsstörung? Gibt es da gute Behandlungswege?
Also ich bin Fan von Psychotherapie. Ich bin Fan von Psychotherapie, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, dass Psychotherapie funktioniert. Und eine Person, die in Behandlung geht, oft sind narzisstische Personen aufgrund von anderer Gründe, anderer Personen oder äußerlichen Faktoren kommen in die Therapie, wie zum Beispiel ne, eine starke Kränkung oder ein Jobverlust, der dann total was auslöst. Aber trotzdem, eine Behandlung kann immer funktionieren. Und ich finde total wichtig, dass wir alle Störungsbilder im psychotherapeutischen Rahmen mit offenen Armen empfangen und unser Bestes geben, um sie zu behandeln. Und nochmal, ganz wichtig, das bedeutet nicht, dass wir die Konsequenzen für andere Menschen bagatellisieren. Nur, dass wir die Störung eben auch entstigmatisieren wie alles andere in der mentalen Gesundheit. Wir versuchen ja, mentale Gesundheit zu entstigmatisieren. Und das bedeutet auch, dass wir uns dafür einsetzen, neutral über zum Beispiel eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu sprechen.
Ja,
ohne sie quasi zu verschönigen. Das finde ich nämlich total wichtig, weil Menschen total darunter leiden können, ne, wie zum Beispiel in Beziehungen, häusliche Gewalt, emotionaler Missbrauch. Also da passiert ja ganz, ganz, ganz viel Schädliches und es ist total wichtig, dass wir darüber sprechen und dass die Menschen, die da Leid erlebt haben, den öffentlichen Raum bekommen und den Schutz von uns bekommen. Also das darf nebeneinander stehen.
Wo wir jetzt einmal das Verständnis entwickelt haben, dann doch nochmal zu den Konsequenzen für das Umfeld. Also jetzt einmal noch gerade die häusliche Gewalt ausgeklammert. Aber generell, wenn man mit NarzisstInnen zu tun hat, was kann da passieren? Wie kann sich das auch auf uns auswirken?
Ja, also es ist schon so, dass wenn eine Person in einer zwischenmenschlichen Beziehung ist mit einer narzisstischen Person aufgrund von der mangelnden Empathie und auch so dieser Anspruchshaltung und dieser überschätzten Wichtigkeit und Grandiosität schon stark an der emotionalen Sicherheit leiden kann. Also an der fehlenden emotionalen Sicherheit, Verzeihung. Aber es ist eben schon oft so, dass eine unbehandelte narzisstische Persönlichkeitsstörung eben auch oft sich in ungesunden Beziehungsmustern widerspiegelt. Und das kann dann eben schon auch dazu führen, dass betroffene Personen dann vielleicht die eigene Realität anfangen zu hinterfragen und eben die so innere emotionale Sicherheit langsam Stück für Stück abgetragen wird. Und das ist natürlich super, super schlimm. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir sagen, nur weil wir die Hintergründe einer Person verstehen, bedeutet es nicht, dass wir mit den Konsequenzen leben müssen. Und es ist ganz wichtig, dass man sagen kann, hey, ich verstehe zum Beispiel, wenn da jetzt wirklich eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung hintersteht, dass man sagt, ich verstehe, dass das eben eine Persönlichkeitsstörung ist und trotzdem ist mir meine Sicherheit und meine mentale Gesundheit wichtig und dementsprechend prüfe ich für mich, ob diese Beziehung für mich die richtige ist, ob die sicher ist und ob ich im Rahmen dieser Beziehung weiter sein möchte oder ob ich mich gegebenenfalls trennen möchte.
Finde ich so wichtig, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das Patriarchat da eine Rolle spielt. Also überhaupt schon bei dem Zustandekommen einer Beziehung, weil es ist ja nun mal einfach so, dass Männer, die sich ihrer selbst sehr sicher sind und die sehr grandios auftreten, generell in der Gesellschaft und auch im Datingleben als positiv wahrgenommen werden. Mhm. Wohingegen Frauen eben nicht als positiv wahrgenommen werden, wenn sie besonders selbstbewusst sind. Auch Empathielosigkeit ist was bei Frauen absolut negativ bewertet wird, was bei Männern irgendwie dazugehört. Da denkt man, oh ja.
Ist halt ein Mann, ne? Hat sich gelernt.
Ja. Also
die arme Motte.
Ja, der Arme. Also ich kann mir schon voll gut vorstellen, dass halt so in heterosexuellen Beziehungen es überhaupt viel eher zu einer Beziehung kommt, wenn man mit einem Narzissten zu tun hat, als bei einer Narzisstin. Trotzdem weiß ich das auch nicht, weil ich schon auch meine Erfahrung ist schon, dass so Narzissten auch sehr, sehr charmant sein können und alle auch so gut einlullen.
Genau, also deswegen sage ich, also es kann ja auch, da ist ja auch noch ganz viel zwischen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, einer narzisstischen Akzentuierung und einer normalen Persönlichkeit. Ja, also da ist ja nochmal ganz viel dazwischen. Und eben, du hast es ja gerade gesagt, das Patriarchat erzieht ja auch ein Stück weit, wie Frauen und Männer zu sein haben. Und unter männlich, ich sag's extra in Gänsefüßchen, wird ja eben oft sehr starkes Verhalten vorausgesetzt, was, wenn man es übersetzen würde, eher narzisstisches Verhalten ist. Also dieses nach außen ganz hart, sich selbst sehr hoch ansetzen, nicht ins Schwanken kommen, so mit dem Kopf durch die Wand.
Mhm.
Es ist ja so ein bisschen auch gesamtgesellschaftlich anerzogen. Und deswegen finde ich das auch immer total wichtig, dass wir darüber sprechen, dass wir diese Schubladen brechen, alle. Also, dass wir eben das auch hinterfragen, wieso im Dating-Kontext das manchmal auch positiv besetzt wird.
Ja, und ich finde, das bringt uns auch wieder zurück zu dieser Anfangsfrage, was ist Narzissmus und was ist vielleicht einfach nur arschiges Verhalten?
Mhm.
Was ist das Patriarchat? Weil ich glaube, ganz, ganz oft sagen wir, das ist ein Narzisst. Und eigentlich ist es einfach nur ein Arschloch. Gerade, wie du sagst, Ferndiagnosen können nicht gestellt werden, gerade übers Fernsehen. Mein erster Gedanke ist natürlich Reality-TV.
Mhm.
Da sehen wir sehr, sehr viele mögliche Narzissten. Wir sehen aber auf jeden Fall sehr viele.
Wir sehen zumindest narzisstisches Verhalten.
Ja.
Auf jeden Fall.
Da wollte ich dich einmal fragen, glaubst du, Reality-TV kann uns dabei helfen, so Verhalten in Zukunft besser zu erkennen? Oder wird es vielleicht eher normalisiert?
Ich liebe die Frage. Und weißt du, was ich auch liebe? Man könnte so ein bisschen Trinkspiel, wenn man trinken würde. Ich weiß, das ist ja etwas, was wir jetzt nicht wirklich machen. Aber wenn man trinken würde, könnte man ein Trinkspiel machen, wie oft wir schon Arschloch gesagt haben in diesem Podcast. Und ich liebe alles daran. Also, um nochmal Arschloch zu sagen. Genau, es gibt einen großen Unterschied zwischen einer Person, die sich wie ein Arschloch verhält und narzisstischem Verhalten oder einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Weil Menschen können sich halt mal rücksichtslos, unreif oder verletzend verhalten, ohne eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur zu haben. Und Reality-TV ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Es ist natürlich auch ein überspitztes Beispiel, weil Sendezeit, also da ist ja eben auch so der Wunsch stattzufinden. Und ich glaube schon, dass deswegen auch sehr viel darauf angezielt wird, so ein bisschen so Clip-Farming-mäßig. Und trotzdem, das mal so ausgeklammert, wenn wir das ausklammern und einfach nur das Verhalten sehen, kann man das, glaube ich, zweierlei betrachten. Auf der einen Seite, wenn man sich die Arbeit zum Beispiel von Trashologinnen anschaut, Hammer, die ordnen das ein, daraus kann man richtig was lernen. Wenn man Reality-TV schaut, dann würde ich eigentlich am liebsten, würde ich wie so eine Verzehrempfehlung rausgeben. Jede Person muss danach auch noch die Trashologinnen hören, weil dann hat das, glaube ich, einen sehr positiven Effekt, weil man eben lernt und weil man so richtig schauen kann, wie ist was. Also meine beste Freundin zum Beispiel hält für die Berliner Justiz einen Vortrag, ein Seminar über Kommunikation und Manipulation und hat da Beispiele von Reality-TV drin. Und Clips cool. drin, weil sie damit es halt perfekt zeigt und darüber aufklärt. Und wenn das so stattfindet, ich liebe es. Und gleichzeitig glaube ich, wenn man das ohne Einordnung guckt und es einfach nur konsumiert, gerade vielleicht junge Personen, dann kann das super schädlich sein, weil es halt dieses Verhalten bagatellisiert. Also ich habe die letzten Folgen Couple Challenge geguckt und mir war richtig unwohl danach, weil das so gewalttätig war, das war so emotionale Gewalt. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Und ich glaube schon, dass ich das ganz gut einordnen kann. Und trotzdem musste ich danach erstmal richtig aufräumen.
Ja, ich sehe da auch die Gefahr. Also ich glaube, es ist super gut, dass es jetzt so viele Formate gibt, wo das eingeordnet wird. Absolut die Trashologinnen.
Shoutout.
Trotzdem, ich glaube, schon wer sich diese Einordnung abholt, ist auch schon sehr informiert. Also ja. Wer sich jetzt auf feministischen Accounts bewegt, feministische Podcasts hört, nimmt das eh auch, glaube ich, schon so wahr. Und ich glaube trotzdem, jetzt zum Beispiel Alex Petrovic kriegt schon auch immer wieder neue FollowerInnen.
Klar.
Ich weiß nicht, ob man es scheinen muss.
Sonst, doch, ich glaube schon. Also da ist ja wieder das Patriarchat. Also Ich glaube, das muss man gendern. Ich glaube, FollowerInnen. Man sieht es ja als beste Beispiel gerade im Format bei Couple Challenge. Ja, wo genau das stattfindet. Man hat die ganzen Formate mit ihm gesehen. Und dann stellt er sich dahin und sagt, es ist so unfair. Menschen begegnen mir mit Vorurteilen. Wo ich mir denke, nein, Menschen haben Erfahrungen mit dir gemacht. Durch mehrere Formate. Und dann sagt er das und dann sagt Emmy, ja, ich gucke mir das jetzt erstmal selber an. Bei mir macht er das bestimmt nicht. Also da passiert so eine Verantwortungsverschiebung und auch so eine Täter-Opfer-Umkehr, wo jetzt so quasi gesagt wurde, ja, die anderen Frauen haben halt XY, die haben da nicht einen Riegel vorgeschoben oder die haben da nicht das und das gemacht und deswegen macht er es bei mir nicht, weil ich lasse das mit mir nicht machen. Da hat er jetzt nicht eine Followerin gewonnen, aber er hat eine Frau auf seine Seite ziehen können.
Ja, finde ich bei Couple Challenge tatsächlich sehr bildlich dargestellt, wieso Männer immer wieder mit allem davon kommen. Ja, auch die Weißens, das Ehepaar da drin, sind ja, verteidigen ihn dann ja auch, ohne das andere gesehen zu haben.
Und sogar ja stellen sich ein Stück weit gegen ihre realen Freundinnenschaften. Also die sagen ja auch immer wieder, ne, dass Carina und Chica ihre wirklichen Freundinnen sind draußen. Und Carina stellt sich ja mit allem, was sie hat, dahin und versucht, irgendwie die Fahne hochzuhalten und aufzuzeigen, was Alex macht. Und da ist er halt auch super clever, weil er lässt sich erstmal überhaupt nichts zu Schulden kommen. Er ist der White and Shining Armor.
White and Shining Armor, ja.
Ja, ups, ich hab's gerade verdreht, genau. Und springt sogar noch ein, um hier, ich habe ihren Namen vergessen.
Vom Sommerhaus.
Vom Sommerhaus. Springt da ein und unterstützt. Zeigt sich von seiner besten Seite.
Absolut. Absolut. Ich finde auch, er macht das so clever. Und das muss man dieser Art von toxischen Männern lassen. Die wissen genau, wie die Außenwirkung ist. Ich finde auch dieses gewisse Maß an Demut, weil er sagt ja auch, er weiß natürlich, wo die schlechten Meinungen über ihn herkommen. Klar hat er sich jetzt in vergangenen Formaten falsch
verhalten. Aber er macht Einzeltherapie.
Aber er macht Einzeltherapie und
er macht jetzt ja alles ganz anders. Er macht jetzt ja alles ganz anders, weil die Ausstrahlung war ja noch nicht von seinem zweiten Auftritt bei Temptation.
That blows my mind. Ich finde es total wichtig, dass Menschen zweite Chance bekommen. Ne? Ich habe ja gerade auch schon gesagt, ich glaube an Psychotherapie. Ich habe nur wirklich alles in mir sträubt sich, wenn Psychotherapie instrumentalisiert wird und als so wie so eine Möglichkeit, alles reinzuwaschen, benutzt wird. Also nur weil du dich veränderst, das ist ja hoffentlich intrinsisch motiviert und nicht, weil du danach wieder eine weiße Weste hast. Also so funktioniert ja auch Psychotherapie nicht, als wäre es so ein Antidote zu Fehlern, die man gemacht hat. Ah, du machst jetzt Psychotherapie, dann finden wir dich alle wieder mega. Und gleichzeitig weiß er ja, da kommt eine Ausstrahlung von Temptation Island, die alles wieder wettmacht, was er gerade sagt. Und trotzdem macht er das. It blows my mind. Also, und ich muss ehrlicherweise sagen, nach der Ausstrahlung, nach dem Wiedersehen, wo Vanessa neben ihm gesessen hat, und es tat mir wirklich im Herzen weh. Ich hatte so einen starken Impuls, sie schützen zu wollen. Es tat mir so weh, dass sie neben ihm sitzen musste, während er seine häusliche Gewalt entschuldigt hat, indem er sagt, ah, da ist halt eine Tasche einfach mal aus Versehen, whoops, durchs Glas geflogen. Also er sagt das ja wirklich, er gibt es ja sogar
zu. Er gibt die Gewalt zu, ja.
Und sie muss da sitzen und sich verteidigen. Also ich finde, das ist in dem Rahmen, hat die Moderation und die Produktion das gut gemacht. Also sie haben ja wirklich immer wieder versucht, den Rahmen zu halten und sich auch klar zu positionieren. Und trotzdem tat mir das im Herzen weh. Und das hat mir schon auch nochmal gezeigt, Reality-TV ist schön und gut, aber es hat auch eine Grenze. Und dann ist es einfach nicht mehr Entertainment.
Mhm. Ich finde auch, also das ging zu weit. Ich habe auch gehofft, es hilft uns, das vielleicht nochmal einzuordnen, weil ich dachte auch da, er hat es ja gesagt, er hat ja die Gewalt zugegeben. Er hat gesagt, es ist alles nicht so schlimm, aber er hat de facto gesagt, was passiert ist. Darum macht mich das jetzt schon traurig, dass er jetzt wieder in einem Format ist und jetzt doch wieder ganz gut da wegkommt. Ich hoffe sehr, dass das fällt nochmal, der Schein. Aber es macht mich schon traurig. Trotzdem glaube ich, ist das ein absoluter Spiegel der Gesellschaft. Weil diese Männer, die kommen immer damit durch. Die können sich immer extrem gut verkaufen.
Und es ist eben nicht nur Alex. Also ich muss sagen, ich habe gerade auch an ein anderes Format gedacht. Forsthaus Rampensau, ich weiß nicht, ob du das geschaut hast.
Die erste
da gab es die Situation,
war es mir zu schlimm.
Wo Max so ganz doll auf den Tisch gehauen hat und total aggressiv war. Und Gina gesagt hat, dass das total schlimm für sie war. Und es wurde immer wieder so klein geredet. Also, und auch so eingerahmt, so von wegen, ja, das war aggressiv, aber zu keinem Moment war da irgendwie das Gefühl von, bei den anderen, dass er wirklich zugeschlagen hätte. Ja, das wäre ja, also, über was reden wir hier? Das reicht ja auch schon. Wo, also, da verschwimmt so ein bisschen die Grenze. So, ah, okay, also wir einigen uns alle darauf, Gewalt auszuüben in Form von Schlägen ist schlimm, aber die Einschüchterung ist doch genauso, also die ist doch auch schlimm. Die muss doch auch als solches benannt werden und eingeordnet werden. Und in dem Moment, wo es quasi eingeordnet wird im Sinne von, ja, das war zwar nicht gut, aber er hat nicht geschlagen, wird es ja dann die eigentliche Handlung wird dann irgendwie so ein bisschen entkräftigt.
Ja, absolut. Gewaltvolles Verhalten ist Gewalt. Ob es jetzt gegen eine Person direkt gerichtet ist, es hat immer die Wirkung einzuschüchtern. Man haut auf den Tisch, um zu zeigen, das könntest du sein. Um zu zeigen, ich habe Kraft, ich habe eine gewaltvolle Ausstrahlung. Genau darum macht man das. Und das ist nicht einfach nur mal so passiert, weil er jetzt seine Gefühle nicht anders äußern konnte. In dem Zusammenhang immer auch, Wut ist auch ein Gefühl. Also dass Männer sagen, sie sind die rationalen Menschen, aber kein Gespräch führen können, ohne auf den Tisch zu hauen oder jetzt eine Tasche durch eine Glastür zu werfen. Das ist gewaltvolles Verhalten und das ist ein Kontrollversuch.
Und auch nochmal ganz wichtig, da ist ein Unterschied zwischen wütend sein und die Wut auszuagieren. Also wir können unsere Gefühle nicht kontrollieren. Wut ist auch wichtig. Wut zeigt auf, jemand überschreitet eine Grenze von mir. Und ich brauche das, also ich brauche Abstand oder ich brauche Gerechtigkeit oder ich brauche, dass diese Grenze wieder aufgebaut wird. Diese Emotion ist super wichtig. Wir können nur nicht diese Wut 1:1 ausagieren. Das ist kein erwachsenes und reifes Verhalten. Das ist total unreif. Und das ist gefährlich. Aggressives Verhalten ist gefährlich. Das 1:1 auszuagieren. Aber die Wut selber ist erstmal nur eine Emotion und die muss dann einfach gelernt werden, nicht zu kontrollieren, sondern zu regulieren. Verzeihung. Und das haben diese Männer eben nicht. Und das ist super, super gefährlich.
Absolut. Stimme ich 100% zu. Also wir brauchen Wut, gerade auch für Aktivismus, weil die Alternative mit allem, was gerade Schlimmes in der Welt los ist, ist irgendwie so Hoffnungslosigkeit, Resignation. Also ich glaube, solange wir nicht wütend sind, kommen wir auch nicht in die Handlung. Es darf nur nicht sich in Gewalt übersetzen. Kommen wir nochmal zurück zu Alex und Emmy. Weil ich wollte dich fragen, was sollte uns das sagen, wenn Männer zu ihren Ex-Partnerinnen schlecht waren? Hat das wirklich was mit dem Verhalten der Ex-Partnerin zu tun? Oder vielleicht eher nicht?
Nein. Also natürlich ist jede Beziehung individuell. Und eine Dynamik besteht immer aus zwei Personen. Und gleichzeitig ist der einzige Common Denominator in allen Beziehungen die Person. Das heißt, wenn alle Beziehungen crazy waren, alle Beziehungen waren wild, was ist denn der Common Denominator? Die Person, die in all diesen Beziehungen war. Und das ist ja leider auch das Patriarchat, dass Frauen so ein bisschen beigebracht bekommen, ah ja, ne, wir sind nicht wie andere Frauen, wir sind besonders, deswegen behandelt er mich natürlich auch anders als die anderen Frauen. Nein, wir sind wie alle anderen Frauen und das ist auch gut so, weil Frauen sind toll. Aber gleichzeitig kann man einfach auch was daraus ziehen, wie der Partner, Ex-PartnerInnen behandelt hat. Und ich würde immer dazu raten, wenn eine Person richtig, richtig schlecht über Ex-PartnerInnen spricht oder sie schlecht behandelt hat, Augen auf im Straßenverkehr.
Absolut. Ja, ich finde das auch, also auch für mein persönliches Dating. Ich finde, mir ist so wichtig, wie ein Mann andere Frauen behandelt. Hat der Freundschaften mit Flinterpersonen? Ist der nett zu Frauen, an denen er kein sexuelles Interesse hat? Also heißt, ist er nett zu Kellnerinnen?
Ausrufezeichen. Ja.
Ja, das ist so ein krasser Faktor. Und vor allem auch, ist er nett zu vorherigen Dating-Situationen? Ich finde, es ist ein absoluter Upturn, was manche Männer probieren zu sagen, ich date jetzt dich und darum habe ich jetzt alle anderen geghostet, die ich vorher gedatet habe oder darum habe ich denen gesagt, ich habe keinen Bock mehr oder keine Ahnung. Nein, das ist nicht so, wie man Frauen beeindrucken kann, sondern wie man andere Frauen behandelt, ist genauso, wie man selber auch behandelt wird und nicht nur jetzt gerade in der ersten Datingphase.
Ja, das ist so, weil es hat ja was mit der eigenen Persönlichkeitsstruktur zu tun, wie man Beziehungen aktiv gestaltet. Ja, also deswegen sagt es einfach was über den Mann aus, wie er andere Menschen behandelt. Und wenn jemand eine Person schlecht behandelt, dann sagt das nichts über den Wert dieser schlecht behandelten Person aus, sondern über die Werte der Person, die diese Person schlecht behandelt.
Ja, absolut. Das müssen wir uns anhören. Hört euch an, was Männer sagen. Also sie sind oft sehr, sehr offen damit, wie sie als Person sind. Und da kann man zuhören und das wird nicht bei einem selber anders sein. Ich habe dich aber am Anfang schon mal gefragt nach den Erkennungsmerkmalen für Narzissten. Was würdest du sagen, sind ein Erkennungsmerkmal dafür, dass jemand einfach nur ein Arschloch ist, um zu unserem Trinkspiel zurückzukommen? Was sind absolute Red Flags, wo du sagen würdest, da rennen?
Don't walk, run. Ich würde sagen, bei sich zu bleiben. Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich, wenn ich mit dieser Person zusammen bin? Habe ich das Gefühl, meine Bedürfnisse haben Raum? Habe ich das Gefühl, meine Grenzen werden gewahrt? Habe ich das Gefühl, meine Bedenken werden sofort gehört? Beim ersten Mal, vielleicht auch beim zweiten Mal. Aber wenn es länger dauert, dann zu hinterfragen, ist diese zwischenmenschliche Beziehung wirklich sicher für mich? Mhm. Kann ich hier authentisch sein? Kann ich mich verletzlich zeigen? Und wenn ich mich zeige, wie werde ich dann behandelt? Werde ich ernst genommen? Werde ich gesehen? Wird mir zugehört? Bekomme ich Raum? Weil all das sind Merkmale einer gesunden Beziehung. Es hat selten was mit dem zu tun, was wir bei Instagram sehen. Diese extrem Instagrammablen Videos darüber, so my partner is also my, I don't know, biggest crush und Butterfly. Und all das ist natürlich super, super schön, wenn ein Partner in alles ist. Aber vor allem geht es auch um diese gesunde Liebe und das gehört werden und das gesehen werden und einander wirklich zu begegnen. Und wenn man bei sich bleibt, wenn man sich diese Fragen stellt, immer wieder in Dating-Situationen, dann kriegt man auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was man braucht.
So schön. Weil ich finde gerade Flinterpersonen, wir sind so krass sozialisiert, immer zu gucken, wie geht's der anderen Person? Mag der mich? Was kann ich machen, um eine bessere Partnerin zu sein? Und das aber mal zurückzubringen, wie geht's mir eigentlich? Was brauche ich? Wird das gesehen, wird das gehört? Finde ich so einen guten, wichtigen Punkt. Habe ich auch direkt eine Anschlussfrage. Wenn ich merke, all das wird nicht erfüllt, ich fühle mich hier nicht glücklich, was würdest du sagen, sind gute Wege, um so eine Beziehung zu beenden? Für beides, sowohl für Narzissten als auch für jemanden, dem man in einer toxischen Beziehung steckt, weil das ist so, so schwierig, aus sowas wieder rauszukommen, weil es gibt ja nicht nur die schlechten Momente. Und gerade wenn man einfach nur in Anführungsstrichen, nicht genug gehört wird, aber oft geht sowas ja auch einher mit großen romantischen Gesten. Wie kommen wir gut da wieder raus?
Ich meine, das ist es ja, ne? The highs are high, the lows are low. Und wir sollten auf gar keinen Fall aufgrund von highen highs die lowen lows in Kauf nehmen. Auf gar keinen Fall. Die highen highs sind keine Entschuldigung für die lowen lows. Wenn die lows zu low sind, let's go. Pack your bags. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, in diesen Momenten, wenn man in dysfunktionalen Beziehungsmustern steckt, dass man schaut, wie kann ich mich lösen, unabhängig von meinem Gegenüber. Natürlich in einer perfekten Situation erklärt man sich und sucht das Gespräch und den Dialog und man trennt sich irgendwie in einer Art und Weise, wie beide sich gesehen werden. In einer Art und Weise, wie beide sich gesehen fühlen. Und gleichzeitig, wenn wir über dysfunktionale Beziehungsmuster sprechen, dann appelliert man in dem Moment ja in diesem, wenn man sich einen Dialog wünscht oder wenn man sich eine einvernehmliche Trennung wünscht oder wenn man sich auch Einsicht wünscht, da appelliert man ja an gesunde Anteile, die in dem Moment vielleicht gar nicht da sind. Und ich finde, dass man sich da einfach fragen sollte, wie komme ich raus? Was brauche ich, um den Schlussstrich zu ziehen? Und wenn das bedeutet, Sachen packen, FreundInnen anrufen, sagen, ich mach's jetzt, kannst du mir helfen und weg und blocken und entfolgen und eine Grenze ziehen. Wenn es das ist, was man braucht, um es rauszuschaffen, dann ist das absolut okay. Man schuldet der anderen Person nichts, vor allem nicht, wenn man in einer dysfunktionalen Beziehungsstruktur steckt. Nochmal, natürlich in einem gesunden Setting ist es immer toll, wenn man sich zusammensetzt und ein zugewandtes Gespräch führt. Und gleichzeitig, wenn das nicht möglich ist, dann ist das nicht möglich. Und dann muss man einfach schauen, wie man für sich sorgen kann, wie man bestmöglich für sich da sein kann. Und das kann dann auch sein, hey, dass man wieder anruft und sagt, hey, kannst du meine Sachen abholen? Weil ich kann das nicht. Kann die Person dich nochmal sehen? Ich weiß, dann bleibe ich. Dann soll das jemand anders machen. Das, was man braucht in dem Moment, ist das, was das Richtige ist.
So schön. Ich habe da auch direkt nochmal eine Frage, weil du das gerade gesagt hast mit dem Blocken. Ich weiß, dass da die Meinungen so total auseinandergehen. Ob wenn so eine Beziehung vorbei ist, ob man dann jemanden blocken darf oder nicht. Ich persönlich bin ganz großer Freund von dem Blockbutton.
Ich bin Fan.
Ich habe tausende Leute in meiner Blocklist und auch im Privaten, weil ich wirklich finde, das ist ein Privileg zu sehen, was im Alltag passiert und nicht jeder hat darauf ein Anrecht. Und sobald ich das Gefühl habe, ich fühle mich unwohl, wenn diese Person sieht, wo ich meine Zeit verbringe, wie ich meine Zeit verbringe, was ich gerade mache, dann möchte ich das nicht, dann stelle ich das aus. Und das, dann ist jemand sofort geblockt. Ich weiß aber auch, dass da die Meinungen total auseinandergehen, dass manche sagen, gerade so im privaten Umfeld, man sollte nicht blocken, weil das sendet ja auch immer wieder eine Botschaft. Und wie das dann bei der anderen Person ankommt, besser wäre einfach es zu ignorieren. Wie siehst du das?
Aber wenn es nicht möglich ist, zu ignorieren, also why not blockieren? Also ich gehe da schon ein bisschen mit zu dem, was du sagst. Also ich würde ja jetzt eine Person, von der ich mich versuche zu lösen, auch nicht abends erzählen, was ich denn heute so gemacht habe. Und wir leben nun mal mit Social Media. Das ist einfach unsere Realität. Wir finden da statt. Wir posten cute Haustierbilder und was wir, keine Ahnung, gegessen haben. I don't know. Es findet nun mal ein Teil unseres Alltags auf den sozialen Medien statt. Und das bedarf einfach einen neuen Umgang, auch in Form und im Rahmen einer Trennung. Und man muss ja auch nicht immer so total agierend blockieren. Man kann ja auch sagen, hey, ich wollte dir nur Bescheid geben, ich würde dich vorerst blockieren, weil ich einfach merke, eine Distanz tut mir gut. Ich wünsche dir alles Gute. Blockt. Also man kann das ja auch irgendwie einrahmen. Und gleichzeitig finde ich einfach wichtig, dass man schaut, was einem selber gut tut. Und wenn das ist, dass das Distanz und Kontakt in dem Moment Abbruch ist, dann würde ich das auch befürworten. Und ich glaube auch, dass es nach einer Trennung erstmal einen ganz klaren Cut geben muss. Ob das jetzt in Form von Blockieren sein muss oder nicht, das ist natürlich eine individuelle Entscheidung. Und das muss auch jede Person für sich entscheiden. Aber ich finde total wichtig, dass wir das auch so ein bisschen, ganz oft wird ja das quasi so klein geredet, so nach dem Motto, oh, dann hat er oder sie ihn oder sie blockiert. Ja, das ist doch völlig fein. Ich finde das völlig fein, wenn es das bedarf.
Absolut, finde ich auch richtig gut. Ich sehe das manchmal auch so ein bisschen wie so ein Badge of Honor, gerade so im amerikanischen TikTok sehe ich das viel so, ich bin die Frau, die er blockieren musste, damit seine Beziehung funktioniert. Finde ich auch einen falschen Tag. Also ich finde, blockieren heißt einfach nur, hier wurde eine Grenze gesetzt.
Abstand.
Einfach nur Abstand. Es heißt nicht, man ist jetzt besonders wichtig im Leben der Person oder sie kann ihr Leben nicht führen, wenn sie sieht, wie es einem geht. Es heißt einfach nur, ich möchte nicht, dass du siehst, was bei mir passiert.
Ja, und das ist ja auch wieder ein Abwerten von der neuen Beziehung.
Absolut.
So nach dem Motto, er oder sie kann die neue Beziehungsperson nicht so lieben, weil die Person mich jetzt blockiert hat. Ach ja, ist einfach eine Grenze gezogen und das kann eben wichtig sein. Es kann auch sein, ja, dass es eine Person nicht braucht. Dann auch okay.
Dann auch okay. Ich finde auch, macht, worauf ihr Lust habt, Maria Ludovica, die war auch bei mir im Podcast und wir haben über Dating als Feministin gesprochen. Die hat erzählt, sie blockiert sofort, sobald sie jemand anfängt zu daten. Sie fragt sofort, was ist dein Instagram, und dann blockiert sie den. Sie gar nicht will, dass irgendjemand irgendwas über ihr Leben weiß. Und das finde ich auch total smart. Habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht, denke ich, aber stark darüber nach für die Zukunft, ob man nicht von vornherein einfach blockiert. Weil wenn man auch Personen ist, die viel postet auf Social Media, ist sofort ein Machtungleichgewicht da. Da hat sie total recht. Die wissen dann total viel über dich und du nicht über sie. Und da denke ich, ja, kein schlechter
Und gleichzeitig
Weg.
in einer funktionierenden Beziehung oder auch in einem authentischen Kennenlernen wird ja hoffentlich von beiden Seiten geteilt und dann ist vielleicht die eine Form einfach nur anders als die andere Form. Ich hoffe, dass dann das Gegenüber genauso gerne teilt und erzählt und sich authentisch zeigt und sich auch verletzlich zeigt und sich traut zu erzählen und vielleicht eben genauso viel preiszugeben.
Das stimmt. Vielleicht, wenn es sich schon so anfühlt und man muss über das Blockieren nachdenken, dann ist schon irgendwas
Und
nicht richtig.
Alina, bitte blockier bitte jede Person, die du blockieren musst, aber keine Männer, weil die müssen sehen, was du sagst. Das ist wichtige Information, bitte nicht.
Das stimmt. Ja, ich denke drüber nach, aber...
Und trotzdem feel free, natürlich.
Ja, die Liste ist lang und manche wollen auch nicht lernen, manche wollen einfach nur abfacken und die müssen dann auch raus. Aber wir haben jetzt heute sehr viel drüber gesprochen, wer sind Narzissten, wer sind Arschlöcher, wie erkennen wir die und wie gehen wir. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, worüber ich unbedingt auch mit dir sprechen möchte, ist das Thema Anxiety, weil das kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele von uns. Und da sind wir bei deinem Buch, was heute in einem Monat rauskommt. Ihr könnt es jetzt schon vorbestellen. Es heißt, lass mal über Anxiety reden. Und in deinem Buch gibt es ja vor allem auch viele praktische Tools. Ich glaube, das können alle von uns gebrauchen. Anxiety ist ja auch irgendwie ein Spektrum. Viele von uns haben damit an manchen Stellen in unserem Leben zu tun. Da dachte ich, was hat dich dazu gebracht, das Buch zu schreiben und warum sollten wir es alle lesen?
Also, was mich dazu gebracht hat, ich bin Angsthase. Ich bin ein absoluter Angsthase und meiner Angst zu begegnen war das, was es mir möglich gemacht hat, mich wirklich zu sehen und mir wirklich zu begegnen. Es war notwendig. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Angst immer eine Wegweiserin ist. Auf direktem Wege führt mich meine Angst zu den Anteilen, die am meisten Fürsorge von mir brauchen. Und Angst hat so ein bisschen ein PR-Problem und das versuche ich zu lösen, um eben aufzuzeigen, Angst kann total nervig sein und ich will es auch überhaupt nicht schönreden. Wie gesagt, I had my fair share. Aber wenn man eben hinguckt, dann zeigt es auf, dass wir unverarbeitete Erfahrungen haben und dessen emotionale Wucht oder die Angst davor, dass wir eben die emotionale Wucht nicht halten können, hindert uns dann oder lähmt uns und macht uns ohnmächtig. Und oft ist das aber ein Trugschluss. Oft sind diese unverarbeiteten Erfahrungen liegen lange zurück, zum Beispiel in der Kindheit oder in der Jugend. Und jetzt sind wir erwachsen. Jetzt können wir die eigentlich richtig versorgen, wenn wir sie uns anschauen. Das heißt, anstatt unserer Angst zu folgen, also dem Impuls wegzurennen, wenn wir das Gegenteilige machen und hingucken und uns fragen, wann fühlen wir uns anxious, wann haben wir Angst, wann tritt die auf, dann sehen wir eben diese unverarbeiteten Erfahrungen und können im Hier und Jetzt als erwachsene Person die in die richtigen Akten, in die richtigen emotionalen Akten wegheften und dann lähmt sie uns nicht mehr, sondern wird eigentlich zu so einem kleinen Helferlein. Und deswegen glaube ich, wir sollten es alle lesen, weil oft auch hinter unseren dysfunktionalen Anteilen, hinter unseren Verhaltensmustern, die wir ändern wollen, aber wir kriegen es irgendwie nicht hin und irgendwie ganz automatisiert passiert das wieder, steckt eben oft diese Angst vor den unverarbeiteten Erfahrungen.
So schön. Ich freue mich so doll auf das Buch. Ich habe selber auch zu tun gehabt mit Panikattacken und Angst und ich weiß, das Allerschlimmste ist die Angst vor der Angst. Also immer zu denken, oh Gott, was, wenn die kommt? Was, wenn mich das in eine Panikattacke bringt? Und das war das Allerschlimmste für mich. Darum zu wissen, das ist ein Buch, das kann einem die Angst vor der Angst nehmen und die Angst als Wegweiser zeigen. Das finde ich so schön. Und auch so ein Werkzeugkasten zu haben, weil das Allerschlimmste, finde ich, an der Angst ist, nicht zu wissen, wie komme ich da jetzt wieder raus. Und allein so ein paar Werkzeuge an der Hand zu haben, wo man weiß, wenn das jetzt passiert, dann kann ich so oder so reagieren. Ja. Darum lest es alle.
Ich meine, also danke erstmal für die lieben Worte. Ich kann das total nachvollziehen mit der Angst vor der Angst. Und die wird halt größer, je weiter man weggeht. Also wie ein Schatten. Die Schatten unserer Ängste können nur kleiner werden, wenn wir ihnen näher kommen. Und das fühlt sich erstmal nicht ganz intuitiv an, Dingen näher zu kommen, vor denen wir Angst haben. Aber dann wird sie kleiner.
Richtig, richtig schön. Darum wollte ihr alle unbedingt das Buch lesen. Ich bin ja auch ein großer Fan vom Vorbestellen, weil ich finde, es ist immer wie ein Geschenk an einen selber. Ich liebe es, Bücher vorzubestellen, weil dann bestellt man die und dann hat man es vergessen und dann kommt es in den Briefkasten und man denkt,
stimmt.
Yay!
Surprise!
Darum bestellt es alle vor und folgt unbedingt Paulina auf Instagram, weil da kriegt ihr auch schon ganz viele Infos for free zum Thema Anxiety, aber auch toxische Beziehungsstrukturen, Selbstwert, Selbstliebe, alles, was ihr braucht, um gut durch den Alltag zu kommen.
Danke.
Darum, ich habe euch alles verlinkt. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Es hat so krass Spaß gemacht. Ich denke direkt so, boah, wir müssen noch mehr Folgen machen.
Ich wollte gerade sagen, ich könnte es für immer weitermachen, ehrlicherweise.
Ja, machen wir.
Alina, vielen, vielen, vielen Dank für diese schöne Stunde mit dir.
Es hat richtig Spaß gemacht. Alle, die zuhören und sich denken, boah, ich wäre so gerne mal live bei so einem Gespräch dabei. Wie cool muss das sein? Was für tolle RednerInnen hat Alina immer. Ihr könnt kommen und euch das angucken. Und zwar gibt es die Money Talks jetzt auch wieder als Live-Veranstaltung. Ihr müsst immer ein bisschen flott sein. Köln, Berlin, Hamburg war sofort ausverkauft. Köln in 90 Minuten, Hamburg 60. Berlin hat ganze 3 Tage gedauert.
Ich bin auch wirklich sauer auf mich selber, dass ich kein Ticket bekommen habe. Shame on me. bei der nächsten Runde bin ich die Erste, die ein Ticket kauft.
Darum seid schnell, denn es gibt noch mehr Termine. Es gibt im Juni wieder einen in Köln und dann im November wieder in Berlin. Dazwischen sind aber auch noch Hamburg und ein paar mehr Köln-Veranstaltungen. Darum, ich habe euch die Veranstaltung verlinkt, kommt alle vorbei, weil ich freue mich vor allem auch voll drauf, die Community kennenzulernen. Ich bin ja aber nur so alleine und rede mein Handy. Es ist voll schön, mal die Leute zu sehen, zu denen man spricht.
Das wird mega. Ich freue mich auch schon so sehr, du Superstar. Also das wird Hammer.
Ach, ich freue mich. Ich freue mich dann. Wir sehen uns alle in Köln, Berlin, Hamburg. Vielleicht kommen auch noch mehr Städte. Wer weiß, was die nächsten Jahre bringen. Und gebt dem Podcast 5 Sterne und schaltet wieder ein. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.